ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christin Schenten. Die Themen wollen leider nicht zum heiteren Wochenende passen. Es geht gleich um Terrorgefahr und jetzt um Morde. Um Morde an Frauen. Da ist der Täter sehr oft der Ex-Partner. Fast jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. In Berlin gab es Ende August 2 solcher Morde kurz hintereinander. Im letzten Jahr waren 11 Femizide in der Hauptstadt zu beklagen. Janzel Kiesel-Tepe von der SPD, Berlin Senatorin, unter anderem für Soziales und Gleichstellung, will da nicht mehr tatenlos zusehen. Sie hat das für das Abgeordnetenhaus einen 4-Punkte-Plan ausgearbeitet. Ein Punkt basiert auf einem Vorschlag ihrer Kollegin aus dem Justizressort, berichtet rbb24-Reporter Bruno Dietl.
Justizsenatorin Badenberg sagte am Freitag, sie werde sich für die Einführung einer elektronischen Fußfessel für gewalttätige Ex-Partner in Berlin einsetzen. Das sei auch auf Landesebene möglich. Hessen hatte Gleiches schon mit einer Initiative auf Bundesebene versucht, war aber am Widerstand von FDP-Justizminister Buschmann gescheitert. Mit der Fußfessel können Behörden überprüfen, ob gerichtlich angeordnete Näherungs- und Kontaktverbote eingehalten werden. Bedenken kommen von der Gewerkschaft der Polizei. Sie sieht die Fußfessel als schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Für die Berliner Familienrechtlerin Asha Hedeyati kann die Fußfessel nur ein Baustein einer Gesamtstrategie gegen Femizide sein.
Fußfesseln bieten keine physische Barriere. Das heißt, ein entschlossener Täter kann trotz der Überwachung das Opfer angreifen, bevor die Polizei eingreifen kann. Das muss man sehen.
Berlins Gleichstellungssenatorin Kiesel-Tepe von der SPD hat am Donnerstag im Abgeordnetenhaus einen 4-Punkte-Plan gegen Femizide vorgestellt. Die Fußfessel ist nur ein Baustein daraus. Ein weiterer sind multi-institutionelle Fallkonferenzen. In Zukunft sollen sich Polizei, Staatsanwaltschaft, Beratungsstellen, Frauenhäuser und Jugendämter gemeinsam zu gefährdeten Frauen beraten. In Bremen und Schleswig-Holstein gibt es diese Konferenzen bereits. In Berlin scheitern sie am Datenschutz. Daten der Täter dürfen nicht immer weitergegeben werden. Für Christine Fischer, Referentin der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen BIG, ist diese Entscheidung längst überfällig. Im rbb24-Inforadio sagte sie,
es kann nicht sein, dass Datenschutz so eng ausgelegt wird, dass effektive Instrumente nicht eingesetzt werden können und somit sozusagen Datenschutz über Opferschutz steht.
Der Berliner Senat drängt nach den jüngsten Femiziden auch auf bundespolitische Konsequenzen. In einem Brief an Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus, der dem rbb vorliegt, fordert die Berliner Gleichstellungssenatorin Kiesel-Tepe die schnelle Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes. Das ist im Koalitionsvertrag vereinbart und soll erstmals bundeseinheitlich die Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen regeln. Der Bund soll sich außerdem an der Finanzierung beteiligen.
Eine rbb-Recherche von Bruno Dietl. Die Terrororganisation Islamischer Staat hat keine große militärische Schlagkraft mehr. Sie setzt jetzt auf individuellen Terror, auf junge Männer im Westen, die sich radikalisieren und dann als Einzelkämpfer in ihren Krieg ziehen, den sie für heilig halten. Gestern erschoss die bayerische Polizei einen 18-jährigen Terrorverdächtigen. Heute nahm die Polizei Frankfurt-Oder einen 15-jährigen in Gewahrsam. Der Syrer, der in der Stadt zur Schule geht, könnte für eine terroristische Vereinigung geworben haben. So ein Verdacht der Bundesanwaltschaft. rbb24-Reporterin Stefanie Fiedler erzählt, wie überrascht viele Frankfurter Nachbarn von der Meldung sind.
Hier bei uns.
Ja, ich hab's bei Google gelesen.
Genau. Ne? Ich weiß nichts davon.
In dem Neubaublock nahe der Frankfurter Innenstadt, in dem der 15-jährige Schüler mit seinen Eltern und Geschwistern lebt, haben die Anwohner von der Ingewahrsamnahme kaum etwas mitbekommen, obwohl es Mittwochmittag offenbar für einen Moment laut wurde. Die Bundesanwaltschaft hatte im Zusammenhang mit Terrorermittlungen die Wohnung des 15-Jährigen, der in einer Chatverbindung mit dem 19-jährigen Terrorverdächtigen aus Wien stand, durchsuchen lassen und offenbar Hinweise für eine konkrete Gefahr in Frankfurt gefunden.
Es soll in der Kommunikation des 15-Jährigen tatsächlich darum gegangen sein, möglicherweise einen Anschlag zu verüben, auch auf eine Veranstaltung von Homosexuellen. Da ist naheliegend, dass es sich um den CSD handeln könnte. Ob er das tatsächlich getan hätte, ist allerdings eine andere Frage. Ich gehe aber davon aus, dass diese Ingewahrsamnahme durch die Polizei jetzt auch damit zu tun hat, dass der CSD in Frankfurt-Oder unmittelbar bevorsteht.
Sagt sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Nächsten Samstag, am 14. September, soll die Pride-Demo durch Swubice und Frankfurt stattfinden. An eine Absage der Pride denkt wegen der Ereignisse aber niemand. Stattdessen bereite man sich finanziell und personell in enger Abstimmung mit der Polizei so vor, dass der CSD so sicher wie möglich sein wird.
Stefanie Fiedler über die Festnahme eines 15-Jährigen in Frankfurt-Oder. Da verschiebt sich gerade was in der politischen Landschaft in Deutschland. In Thüringen ist mit der AfD eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft geworden. In Sachsen kommt sie auf Platz 2. Die Ampelparteien abgestraft und jetzt steht die Brandenburg-Wahl vor der Tür. Die Asyl- und Migrationspolitik ist auch hier ein zentrales Wahlkampfthema. Heute haben sich Landesregierung und der Städte- und Gemeindebund dazu beraten. Was dabei herausgekommen ist, weiß unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Südow.
Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Landkreistag und der Städt- und Gemeindebund Brandenburgs wollen nach dem Messeanschlag von Solingen konsequent gegen ausreisepflichtige Asylbewerber vorgehen. Das ist Teil einer 11-Punkte-Erklärung, sagt Woidke.
Und wir sind uns einig, dass wir alle Möglichkeiten nutzen müssen, um besonders Menschen, die sich nicht integrieren wollen, Menschen, die straffällig geworden sind, Menschen, die auch ein Risiko für die Mitmenschen in unserem Land darstellen, dann abschieben müssen und dafür gemeinsam auch die Voraussetzungen schaffen müssen.
3 Ausreisezentren für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer sind im Land Brandenburg vorgesehen, schildert Innenminister Michael Stübgen von der CDU. Auch die Ausschreibung zur Fahndung soll sofort möglich sein.
2 von 3 Abschiebungen scheitern. Zum großen Teil, weil die betroffenen Personen nicht angetroffen werden. Das ist ein Zustand, wo wir uns alle einig sind, den können wir so nicht aufrechterhalten. Es darf nicht so sein, dass 2/3 sich einem rechtsstaatlichen Verfahren entziehen können, wenn sie verschiedene Tricks anwenden.
Vertreter von Städt- und Gemeindebund sowie Landkreistag berichten von einer ernsthaften Diskussion über die Konsequenzen von Solingen. Am Ende müsse ein besserer Schutz der Gesellschaft erreicht werden. Integrationsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen habe sich geweigert, an der Konferenz teilzunehmen, sagte Ministerpräsident Woidke.
Vogel-Strauß-Politik hat noch nie weitergeholfen, gerade nicht im Bereich der Integration.
Benjamin Raschke, der Landtagswahlspitzenkandidat von Bündnis 90 Die Grünen, konterte, dieses Treffen Woidkes mit den Landräten und Bürgermeistern sei eine Showveranstaltung gewesen. Wichtiger wäre,
dass die Probleme im Land angepackt werden, dass wir darüber reden, wie schaffen wir mehr Sprachkurse, wie schaffen wir es, dass wir Menschen mehr in Arbeit bringen. Davon war aber in der Vorbereitung keiner Rede. Insofern gibt es auch keinen Grund, dass wir als Grüne daran teilnehmen, an einer Showveranstaltung des Ministerpräsidenten.
Aktuell gibt es mehrere tausend ausreisepflichtige Asylbewerber im Land Brandenburg.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow. Zum neuen Schuljahr ist in Berlin der Auftrag für die warme Mittagsverpflegung an zahlreichen Schulen neu vergeben worden. Eine einzelne Firma soll jetzt 50.000 Portionen pro Tag ausliefern. Aber es läuft nicht viel in den Mensen der betroffenen Schulen, berichtet rbb24-Reporterin Oda Tyschewski.
Für die Kinder von Helge Wendt hat das neue Schuljahr mit einer unfreiwilligen Fastenkur begonnen. Der Elternvertreter einer Charlottenburger Grundschule kann über den neuen Caterer nicht viel Gutes berichten. Die Essenslieferungen seien zu klein oder blieben gleich ganz aus, erzählt er.
Wir sind hier in einer gebundenen Ganztagsschule. Das heißt, die Kinder müssen bis 16 Uhr hier bleiben, haben keine Möglichkeit, mittags einfach nach Hause zu gehen. Das heißt, manchmal kriegen sie kein warmes Mittagessen. Und nur wenn Eltern morgens eben das eingeplant haben und eben mehr Essen mitgeben, können sie überhaupt ausreichend essen.
Wie Wendts Kindern geht es gerade auch vielen anderen in Berlin. Denn weil der Caterer 40 Seconds einen wahren Mammutauftrag erhalten hat, muss er seine Kapazitäten drastisch steigern. Statt wie bisher 5.000 Portionen soll er nun das 10-fache liefern. Seither gibt es zahlreiche Beschwerden aus den Schulen. Doch die Firma 40 Seconds wehrt sich. In einem Statement ihres Anwalts heißt es, die Konkurrenz habe die Übergabe absichtlich verzögert.
Die Verzögerungen des Vergabeverfahrens führten dazu, dass unsere Mandantin für mehr als die Hälfte der Schulen, die sie beliefert, erst sehr kurzfristig und während der Berliner Sommerferien den Zuschlag erhielt. Die Prüfung der technischen sowie personellen Ausstattung Ausstattung der Schulen war deswegen für unsere Mandantin nur sehr eingeschränkt möglich.
Auch Thorsten Kühne, Bildungsstaatssekretär von der CDU, sieht Probleme mit dem neuen Caterer. Sein Lösungsansatz allerdings klingt eher nicht nach schneller Küche.
Also wir haben vereinbart, jetzt auch Anfang nächster Woche einen ganz konkreten Maßnahmenzeitplan. Wir haben ja das Lagebild der Bezirke, die haben auch sehr gut zugearbeitet, wo an einzelnen Standorten die Mängel sind. Dazu soll sich der Caterer dann verhalten. Wir haben natürlich auch noch mal auf die rechtlichen Dinge hingewiesen. Die Bezirke haben ja die Mängel schon angezeigt. Nächste Stufe sind auch Abmahnungen. Am Ende könnte auch Kündigung stehen.
Die Schulen sollen zuverlässig den Bestellvorgang abschließen, die Konkurrenzpersonal für eine Übernahme freigeben, fordert 40 Seconds. Dann klappe es auch bald mit den Lieferungen. Am Essen selbst will der Caterer keine Kritik gelten lassen, geht aus dem Statement seines Anwalts hervor.
Vorwürfe einer mangelnden Qualität der Speisen weist unsere Mandantin vehement zurück. Unsere Mandantin führt konstant Qualitätskontrollen durch. Sämtliche rechtliche Vorgaben werden dabei eingehalten.
Die so bewirteten Kinder wollen da nicht ganz mitgehen. Selbst wenn etwas auf den Teller komme, sei das nicht genießbar, berichtet Emily aus ihrer Neuköllner Grundschule.
Also bei uns gab es halt mal gar kein Essen und wenn dann zum Beispiel wirklich nicht besonders Leckeres, zum Beispiel Nudeln mit zu wenig Salz oder Nudeln, die ganz schlabberig waren. Und einmal hatten wir sogar eine Lunchbox, wo eine fast schwarze, schimmelige Möhre drin war und Brot ohne alles.
Zu Beginn der nächsten Woche sollen erste Verbesserungen bei der Belieferung spürbar werden, kündigt die Senatsverwaltung für Bildung an. Na dann, guten Appetit.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Ein Berliner Kulttheater eröffnet heute mit seinem Kultstück die neue Saison und feiert gleichzeitig 55. Geburtstag. Das Gripstheater am Hansaplatz in Tiergarten und das Kultstück ist natürlich Linie 1. Einige Mitglieder des Ensembles sind schon seit Jahrzehnten dabei, so wie der Gitarrist der Theaterband Micha Brandt. Wie fühlt sich das denn so an, dieses eine Stück nach so vielen Jahren?
Immer noch neu, fast immer. Zumal wir jetzt auch eine neue Fassung haben. Aber trotzdem war es ja vorher auch schon nie langweilig.
Du sitzt mir gegenüber, ich weiß nicht mehr selber. Ich hatte mal die Schnapsidee, ich sprech dich einfach an.
Seit 1986 steht Linie 1 im Gripstheater auf dem Spielplan. Wohl niemand hätte damals erwartet, dass das Stück so ein Erfolg werden würde und das nicht nur in West-Berlin und später im vereinten Deutschland. Das Rockmusical trat einen eindrucksvollen Siegeszug um die Welt an. Mit dabei natürlich auch die Band, die mit Linie 1 deswegen auch ganz schön rumgekommen ist.
Na ja, Amerika, in England, in Skandinavien, Niederlande, Italien, alles Mögliche. Korea, Indien. Das hat schon Spaß gemacht. Ja, ja, das hat man schon was erlebt auch.
Um die Erlebnisse eines Mädchens vom Lande in der verwirrend großen Stadt West-Berlin geht es in Linie 1. Natalie ist auf der Suche nach ihrem Märchenprinzen und dabei bleibt sie in der U-Bahn-Linie 1 hängen. Immer wieder neue Schauspieler sind von Jahr zu Jahr mit dabei. Christian Giese ist aber schon seit 1989 im Stück.
Ich liebe das Gripstheater, das ist hier schon in gewisser Hinsicht auch ein bisschen mein Zuhause, das ist also mein künstlerisches Zuhause. Und die Linie 1 ist einfach etwas, was da absolut dazugehört. Da kommt man nicht drum rum.
Schau dir mal die Menschen an!
Auf die Menschen wird hier ganz genau geschaut. Jung, alt, verrückt, langweilig, arm und reich. Ein Spiegelbild der Stadt West-Berlin Ende der 80er Jahre. Doch schon 3 Jahre nach der Premiere damals fiel die Mauer. Da stimmte plötzlich vieles im Stück nicht mehr mit der Realität überein, erzählt Christian Giese.
Es ging ja damals los, dass wir nach dem Mauerfall angefangen haben zu gucken, wie können wir jetzt die Linie 1 aktualisieren, weil es gibt plötzlich keine Mauer mehr in der Stadt. Das hat sich komplett alles geändert. Dann haben wir eine Zeit lang auf der Bühne improvisiert, haben da alles Mögliche ausprobiert, um zu gucken, geht das? Ist das aktualisierbar, dieses Stück?
Irgendwann entschieden sie, Linie 1 doch wieder 1986 spielen zu lassen, als historisches Stück quasi. Doch nach und nach funktionieren einige Gags nicht mehr und auch der Blick auf Mädchen hat sich inzwischen geändert. Und so ist in der neuen Linie 1-Fassung Natalie zwar immer noch ein Landei, aber längst nicht mehr so naiv und schutzbedürftig wie früher.
Wir haben ganz viele Ansätze gemacht, um die Linie 1 immer wieder im Heute zu belassen. Und das, finde ich, ist uns mal mehr, mal weniger gut gelungen, aber es ist immer auf dem Weg gewesen. Und das finde ich sehr gut, dass wir das gemacht haben. Dieses Stück lebt eben auch davon, dass es sich verändert.
Die Linie 1 fährt also wieder mal in ein neues Zeitalter und bleibt auch deswegen weiter ein kulturelles Herzstück Berlins.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christin Schenten.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.